ARD Sounds.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Alle Folgen jederzeit nachzuhören in der ARD Sounds App. Mein Name ist Malte Pieper. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wieder an meiner Seite Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Hallo Anja.
Hallo Malte, sehr schön, dich zu hören. Hallo.
Anja, es ist ja schon ein ziemliches Schauspiel, ein besonderes Schauspiel, was wir da in Berlin erlebt haben und immer noch wieder erleben. Die Energiepreise hoch, die Bundesregierung sieht sich zum Handeln gezwungen und gut 6 Wochen nach Kriegsbeginn haben Union und SPD sich dann auf ein Paket geeinigt. Und unter anderem der berühmte Tankrabatt. 17 Cent pro Liter sollen Benzin und Diesel teurer werden, wohl ab 1. Mai. Auf die Inhalte, auf die weiteren kommen wir gleich noch. Erstmal die Performance, das Ganze zustande gekommen. Wie das zustande gekommen ist. Wie wirkt denn dieses Zusammenspiel von CDU, CSU und SPD auf dich da in Berlin?
Bevor ich das sage, würde ich kurz gerne erwähnen, dass Benzin und Diesel dann billiger werden, oder?
Ja, richtig.
Da habe ich mich getäuscht. Ja, genau. Aber wie wirkt das? Das wirkt so ein bisschen wie Politikschach derzeit. Also es gibt verschiedene, sehr viele Akteure ja in diesem Spiel, aber ich glaube, einer der zentralen Konflikte ist das Verhaken des Bundeskanzlers mit seiner Wirtschaftsministerin, also von Friedrich Merz mit Katharina Reiche. Und er hat sich mit ihr irgendwie in die Wolle gekriegt. Ja, er hat das eigentlich nicht gut geheißen, was sie gemacht hat, also in der Energiepolitik jetzt gerade. Und hat dann aber festgestellt, was sie macht, nämlich also ganz harte Marktwirtschaft, ist eigentlich, dafür hat sie ein Standing in seiner Fraktion und in seiner Partei und er nicht. So, und jetzt, was macht er? Er zeigt mit dem Finger Richtung SPD, also hier vor allem auf Lars Klingbeil. Die sollen sich jetzt einigen. Ehrlich gesagt, mich erinnert das so ein bisschen an nicht so gute Ampelzeiten. Da hat Olaf Scholz als Kanzler ja auch immer so in Sachfragen sich so hoheitsvoll weggeschwiegen und viel zu lange zugeschaut. Und was dann passiert, das wissen wir ja alle noch.
Führt denn der Kanzler, also führt Friedrich Merz, so wie du das jetzt gerade beschreibst, ja nicht so richtig?
Nee, ich habe das Gefühl, dass er irritiert ist, sagen wir es mal höflich. Ja? Also heute so, morgen anders. Er hat keinen eigenen inneren Plan offensichtlich. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass er ja quasi sofort zu Beginn seiner Amtszeit diesen Sonderfonds da eingeführt hat, also sozusagen eine Verschuldung eingeführt hat. Und das nimmt ihm seine Partei über. Und da kommt er einfach nicht mehr raus aus der Nummer. Ich halte es nach wie vor für richtig, dass er es gemacht hat. Aber es ist nun mal, die Leute denken, also auch die Wählerinnen und Wähler, für die wird ja die Politik gemacht. Die denken, wieso, ihr habt doch jetzt so viel Geld und stattdessen wird jetzt überall gespart. Das sind so dissonante Botschaften, die ausgesendet werden und dann eben immer wieder, wie auch schon zu Ampelzeiten, Stress innerhalb der Bundesregierung, unter den Kabinettsmitgliedern und das, ja, es lässt nichts Gutes erwarten für dieses Jahr. Das ist ja nun auch schon, genau, sie sind jetzt ein Jahr im Amt, glaube ich sogar, genau gerade jetzt Anfang Mai.
Tja, und den es als nächstes trifft, der sich als nächstes seinen Wählern stellen muss, der dann auch noch so als so eine Art Speerspitze der Demokratie auftreten muss gegen eine AfD, die möglicherweise in seiner Heimat kurz vor der Machtübernahme steht, das können wir jetzt besprechen. Der sitzt nämlich vor mir. Sven Schulze, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Spitzenkandidat seiner CDU bei der Landtagswahl im September. Hallo, Herr Schulze.
Hallo, Herr Pieper. Hallo, Frau Meyer.
Hallo.
Sie haben gerade schon ein bisschen gezuckt. Wie finden Sie denn so die Performance des Kabinetts der tragenden Parteien in Berlin in der Energiepolitik?
Ja, wenn ich ehrlich bin, bin ich da wahrscheinlich wie viele Menschen in Sachsen-Anhalt, in Deutschland, ein Stück weit enttäuscht. Die teils offen ausgetragenen Streitereien, die helfen uns nicht. Das ist das Letzte, was Deutschland im Moment gebrauchen kann, ist Streit. Ich habe da großes Verständnis auf der einen Seite für, dass es unterschiedliche Auffassungen zu Themen gibt, aber das Verständnis hält sich bei mir in Grenzen, wenn man das offen austrägt. Man hat das als Regierung anders zu lösen. Ich bin jetzt ganz froh, dass es ein Ergebnis gibt, was ich ehrlich gesagt auch eingefordert habe und zu Recht auch aus einem Flächenland kommend, nämlich dass es einen Rabatt an den Tankstellen geben muss. Aber insgesamt, ja, die Performance muss sich einfach verbessern. Das muss man ehrlich sagen, da sollte man auch nichts beschönigen.
Was mich auch mal interessieren würde, wie finden, was sagen Sie denn zu diesem alle Unternehmen rücken 1000 Euro raus für die Mitarbeitenden? Also das ist doch irgendwie auch so eine Geschichte, wo man so denkt, sagt mal Leute, ihr müsst es nicht bezahlen. Die Unternehmen, also vom quasi vom Ofensetzer bis zu Tesla quasi, stehen total unter Druck, ja. Und dann sollen alle noch irgendwie noch 1000 Euro bekommen, die ihr nicht, die ihr als Regierung nicht verantworten müsst. Was haltet ihr, was halten Sie denn davon?
Also ich habe das ja schon klar auch kommuniziert. In Sachsen-Anhalt wird es das beispielsweise auch nicht geben für die Beamten, für die Angestellten. Das habe ich als Ministerpräsident entschieden, aha, weil ich die Zeit einfach für falsch halte. Sie haben es ja richtig gesagt, die meisten, allermeisten Unternehmen werden das auch nicht zahlen können. Und ich muss ehrlich sagen, dass das genau der Punkt ist, der jetzt in der letzten Woche auch mich sehr verwundert hat, um es mal vorsichtig zu sagen, dass man sowas beschließt. Ich hörte, das war der explizite Wunsch von Lars Klingbeil, von den Sozialdemokraten. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, weil in ganz Deutschland im Moment die Unternehmen Entlastung brauchen und nicht weitere Belastungen. Jeder von uns wünscht seinen Mitarbeitern selbstverständlich, dass sie ein gutes Gehalt kriegen. Das kriegen natürlich in den jetzigen Zeiten nicht alle. Und natürlich wären dann diese 1000 Euro auch gut gewesen. Aber ganz ehrlich, man schürt da eine Erwartungshaltung, die in ganz vielen Fällen gar nicht umgesetzt werden kann. Und deswegen ist dieser Punkt dieses Ergebnisses da aus diesem Wochenende dort, wo sich die Kollegen eingeschlossen haben und eine Lösung gesucht haben, das ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar.
Aber schürt man beim Tankrabatt nicht auch Hoffnungen, die man gar nicht erfüllen kann? Sind wir nicht wieder an der Stelle, die Politik verspricht, sich zu kümmern? Jetzt wird es einen Tankrabatt von 17 Cent geben, also Diesel und Benzin sollen günstiger werden. Erstens wissen wir beide nicht, was davon wirklich an der Zapfsäule ankommt. Dann wird dieser ganze Krieg, wir wissen nicht, wie er weitergeht, aber klar ist, bis diese Meerenge von Hormuz geräumt ist, bis da alles wieder läuft, bis Versicherungen die Schiffe wieder versichern, das dauert Monate, teilweise bis zu einem Jahr. Schaffen wir da nicht wieder Erwartungen, die eigentlich enttäuscht werden müssen?
Na gut, aber was sollte man jetzt denn machen? Die Preise waren teils 2,50 Euro für den Liter Diesel. Das bedeutet für die Menschen hier in meiner Heimat eine maximale Belastung, wenn man zur Arbeit fährt. Wir sind halt hier nicht in Berlin-Mitte, wo ich mich einfach in die U-Bahn setzen kann, wo die Preise sich für den öffentlichen Personennahverkehr nicht verändert haben, sondern hier muss ich mein Auto voll tanken, fahre teils 50 Kilometer jeden Tag, weil ich halt nicht im Homeoffice arbeiten kann, weil ich irgendwo in einem Maschinenbauunternehmen arbeite, weil ich in der Pflege arbeite, weil ich eine Arbeitsstelle habe, wo ich halt nicht ins Homeoffice gehen kann, wie man so manche Aussagen hört. Mir nützt übrigens auch nicht die Diskussion, dass man vielleicht die Bahnpreise hätte reduzieren können. Das hilft uns in Sachsen-Anhalt nicht. Und deswegen ist das vollkommen richtig, dass man das macht. Und natürlich begrenzt jetzt erstmal auf 2 Monate. Und das wird sicherlich dann eine Diskussion geben, wenn die Preise weiterhin hoch sind, wie man damit umgeht. Wichtig ist, dass erstmal überhaupt was passiert. Und wichtig ist, dass es hart kontrolliert wird vom Kartellamt, dass nicht das Geld in den Taschen der Mineralkonzerne landet, so wie es in den letzten Wochen auch passiert ist, sondern das muss direkt auch beim Verbraucher und bei den Unternehmen ankommen.
Aber ich rede doch hier nicht mit einem Sozialisten, sondern ich rede mit einem Konservativen, einem Christdemokraten. Wo ist denn da der Markt? Also der Markt hat es doch zum Teil schon geregelt, dass weniger Benzin verbraucht worden ist. Die Leute fahren deutlich langsamer auf der Autobahn. Deshalb kann man jetzt die Frage stellen, ob so eine Tempolimit-Diskussion wirklich sinnvoll ist, wenn ich auf der Autobahn bin.
Erlebe ich halt eben,
es wird deutlich langsamer gefahren, weil die Leute ja genau wissen, was sie daraus blasen, wenn 160, 180 da lang fahren würden. Muss der Staat auch dieses schon wieder regeln? Oder könnte man nicht einfach sagen, naja, tut uns leid?
Also einfach geht es aber nicht.
Eigenverantwortung?
Ja. Nein, das ist aber mal ganz ehrlich der falsche Weg. Also Eigenverantwortung. Was kann denn der Pendler in Sachsen-Anhalt dafür, dass die Preise auf dieses hohe Niveau gestiegen sind? Zur Ehrlichkeit gehört doch auch, dass wir die CO2-Umlage von 16 bzw. 18 Cent hatten. Wir haben die Situation, dass wir relativ hohe Steuern auf Kraftstoff haben in Deutschland, plus die Mehrwertsteuer, wo der Staat übrigens doppelt auch dran verdient hat. Natürlich kann der Staat nicht alles regeln, aber an irgendeiner Stelle muss er auch einschreiten, wenn bei uns Speditionen sich melden, die sagen, wir können unsere LKWs nicht mehr bewegen. Wenn der ambulante Krankenpflegedienst sich bei mir als Ministerpräsident meldet und sagt, wir haben das Problem, dass wir wahrscheinlich manche Kunden bzw. Patienten irgendwann nicht mehr anfahren können, weil es einfach zu teuer geworden ist. So, und wenn ich dann sehe, dass wir irgendwie reagieren müssen, dann fand ich das durchaus richtig. War nicht der Einzige, der das gefordert hat. Das sind eigentlich alle Ministerpräsidenten aus den Flächenländern, die so reagiert haben. So, und das war jetzt auch notwendig. Natürlich ist es nicht schön, dieser Eingriff. Aber gleichzeitig zu sagen, naja, man kann ja ein bisschen langsamer fahren. Wissen Sie, ob ich irgendwo 6 oder 5 Liter verbrauche? Das macht es am Ende auch nicht, den Kohl nicht fett. Rechnen Sie bitte einfach mal hoch, wenn ich meinen VW Golf jede Woche volltanken muss, dann sind das teilweise 140 Euro gewesen. Das sind über 500 Euro im Monat. Und im Durchschnitt, wenn man dann 2000 Euro netto verdient, dann ist das brutal viel. Das muss man einfach auch sehen und berücksichtigen. Und deswegen halte ich diesen Rabatt, den ich auch eingefordert habe, für richtig. Das war eine vernünftige Lösung, auch wenn es am Ende Geld kostet.
Ich würde gerne kurz, weil Sie sind ja Ministerpräsident, der wiedergewählt werden möchte. Haben Sie denn auch vor, dass sozusagen, weil Sie gerade über den öffentlichen Nahverkehr gesprochen haben, ich war jetzt gerade eine Weile in Thüringen, bin dort auch nicht vom Fleck gekommen, ohne Auto war man komplett aufgeschmissen. Also ich verstehe das alles. Aber wollen Sie daran politisch vielleicht mal was ändern in Sachsen-Anhalt, dass die Leute eben nicht mehr aufs Auto angewiesen sind, sondern dass ich gebe zu, das ist teuer, aber letztlich für die Umwelt und in solchen Krisen wie jetzt zum Beispiel gerade ja Gold. Aber
was konkret schlagen Sie denn davor? Ich weiß ja nicht, wo Sie wohnen. Ich sage Ihnen das, in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt, wo man, wenn man da erwartet, dass jede Stunde in jedem Dorf irgendwie der Bus hält, das können Sie nicht umsetzen. Und ja, ich sehe es auch nicht. Ich sage Ihnen das, man muss doch den Menschen auch die Wahrheit sagen, das erwartet auch keiner bei uns. Ich sehe es doch nicht ein, dass ich beheizte leere Busse durch letzten Endes Sachsen-Anhalt fahren lasse. Das wird niemals bezahlbar sein. Sie wissen doch, wie bei uns der öffentliche Personennahverkehr funktioniert. Der ist in allererster Linie an den Schülerverkehr gekoppelt. Das heißt, wir nutzen die Busse, die den Schülerverkehr fahren, auch für den ganz normalen Transport von Menschen. So, und wir regeln das schon auf dem Level, was machbar ist, aber Sie können nicht das Niveau, was Sie vielleicht aus der Großstadt kennen, auf einem Flächenland übertragen. Das wird nicht funktionieren. Man muss einfach die Realität sehen, dass hier viele Menschen auf das Auto angewiesen sind, auch weil die Bahn nicht in jedes Dorf reinfährt. Das ist auch nicht erwartbar. Und deswegen hier einfach die Thematik eine andere ist als in Hamburg, Berlin, München oder in einer anderen Großstadt.
Ich rede auch nicht von Hamburg, Berlin, München oder in einer Großstadt, sondern von der Provinz, vom ländlichen Bereich. Ja. Aber also ich verstehe Sie jetzt richtig, das ist sozusagen von Ihrer Seite aus, das wird so bleiben. Das ist so einfach.
Nein, also Sie werfen mir ja jetzt vor, so nach dem Motto, ich will mich da gar nicht ändern. Es ist die Frage, was kann man denn bezahlen, was ist denn machbar? So, und Sie können nicht pro Jahr hunderte Millionen Euro zusätzlich in Busse stecken, das funktioniert am Ende nicht. So, wir müssen gucken, dass die Infrastruktur da ist, dass die Straßen vernünftig im Schuss sind. Das ist schon eine große Aufgabe. Wir unterstützen ja sowohl die Bahn, also die Regionalbahn, als auch die vielen Gesellschaften, die Busse die Gesellschaften für öffentlichen Personennahverkehr in den Landkreisen über die öffentliche Hand schon mit viel, viel Geld. So, und irgendwann ist das auch mal ein Ende angelangt. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, wir verändern diesen ganzen Verkehr und sorgen dafür, dass ausschließlich alles über ÖPNV funktioniert. So, und das sage ich Ihnen auch als Vater von 3 Kindern. Ich stelle mir gerade vor, wie soll denn das funktionieren, wenn ein Kind am Sonntagabend krank ist, soll ich dann irgendwie gucken, wo der Bus fährt, damit ich mit dem zum Arzt fahren kann? Also wir brauchen bei uns das Auto und das gehört für uns auch zum Leben dazu in so einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt und das werde ich als Ministerpräsident auch immer verteidigen.
Ich versuche mich nochmal als Autoliberaler. Ja, ja. Wenn wir diese 17 Cent streichen bei Benzin und Diesel jetzt ab Mai, ja, dann profitiert ja jeder davon. Ja. Ob ich jetzt mit meinem dicken Mercedes durch die Gegend gondel oder eben derjenige, der wenig verdient mit seiner alten Möhre, die er unbedingt zum Pendeln braucht. Warum macht man das nicht zielgerichteter und sagt, es gab ja mal die Idee der Ampel, die hat es gemacht, jeder kriegte 300 Euro oder Summe ist ja jetzt, über die können wir ja dann am Ende streiten. Warum macht man es nicht gleicher?
Weil das, glaube ich, am Ende der schnellste Weg ist und weil es die allermeisten auch betrifft. Natürlich kann man jetzt sagen, es gibt vielleicht vereinzelt Menschen, die mit dem Porsche jetzt über die Autobahn fahren und sich genauso freuen, dass sie weniger bezahlt haben als jemand, der vielleicht einen Kleinwagen fährt und im Niedriglohnsektor arbeitet. Ja, aber bei dieser Thematik, da ist ja nicht nur der Pendler betroffen. Da ist der Rentner genauso betroffen, der zum Einkaufen fahren muss. da ist der ambulante Krankenpflegedienst betroffen. Da sind viele kleine Speditionen betroffen, die im Moment das Problem haben, beispielsweise, dass der Wettbewerb aus Polen mit 1500 Liter Diesel über die Grenze fährt, dann mehrere Tage durch Deutschland fährt, viel günstiger sein Angebot anbieten kann und dann wieder nach Polen zurückfährt, um dort wieder aufzutanken. Also das ist doch am Ende des Tages auch eine Thematik, die sehr dramatisch ist. Und wir sehen doch, dass der Preis um also wirklich viele, viele Cent gestiegen ist. Und das ist einfach ein Einschnitt, der da so groß war, dass die Bundesregierung jetzt hier gehandelt hat.
Gut, also wenn ich schon als Ordoliberaler scheitere, hole ich den nächsten rein. Die Ampel hatte ja ein ganz ähnliches Problem nach Beginn des Ukraine-Kriegs, wo die Preise nach oben durch die Decke gingen. Da hat man dann 3.000 Euro den Unternehmen angeboten, dass sie die zahlen wollen. Sollen, hören wir doch mal den nächsten Ordoliberalen, den damaligen Oppositionsführer im Deutschen Bundestag.
Ich befürchte, dass die Bundesregierung innenpolitisch das gleiche Flickwerk fortsetzt, das sie in den letzten Wochen gezeigt hat. Wir haben diesen 300-Euro-Tankrabatt oder Klimarabatt gehabt oder Klimazahlung. Das scheint sich jetzt fortzusetzen mit dem nächsten Vorschlag, den der Bundeskanzler macht, indem er die Tarifvertragsparteien einlädt, sich da auf solche Einmalzahlungen einzulassen. Ich halte das Ganze nicht für wirklich ausgegoren. Das ist kein Konzept, das ist wirklich Flickwerk.
Warum ist es jetzt ein Konzept, was damals kein Konzept war, aus Sicht von Friedrich Merz, wir alle haben ihn erkannt?
Ja, naja, ich sag mal, zu den bei uns jetzt 1.000 Euro habe ich mich ja geäußert. Das sehe ich ehrlich gesagt ja ähnlich, wie es Friedrich Merz jetzt hier damals gesagt hat. Bei den 300 Euro damals und 1.000 Euro jetzt. Ja, das ist am Ende des Tages jetzt eine Entscheidung gewesen der Bundesregierung. Man könnte jetzt vielleicht sagen, bei den 17 Cent, okay, man hat dem Kartellamt jetzt andere Möglichkeiten gegeben, als es damals hatte, das auch zu kontrollieren, sodass es auch bei den Bürgern ankommt. Fakt ist, wir mussten jetzt handeln oder die Bundesregierung musste jetzt handeln. Ich persönlich finde diese zwei wesentlichen Stränge unterschiedlich zu betrachten, habe ich jetzt auch mehrfach gesagt. So, und jetzt muss man damit arbeiten. Fakt ist aber auch, das ist am Ende nur ein Teil dessen, was jetzt kommen muss. Wir brauchen die Reformen in diesem Land, dass Deutschland wieder nach vorn kommt. Das fehlt uns im Moment. Wir brauchen jetzt einen Ruck durch dieses Land und da ist jetzt die Bundesregierung auch gefordert.
Aber man hört es Ihnen an, es ist ja schon schwierig zu verargumentieren. Also wir haben dieses jetzt, wo Herr Merz vor 4 Jahren noch erklärt hat, geht alles gar nicht, so ein ähnliches Konzept. Dann haben wir ja nach der Bundestagswahl erlebt, dass das Investitionspaket, die enorme Verschuldung von 500 Milliarden auf einmal ging, die auch immer abgelehnt worden ist von Ihrer Partei. Können Sie nachvollziehen, dass Leute sich immer häufiger die Augen reiben und sich fragen, Moment, also auch die CDU hat das Gegenteil von dem erzählt, was sie heute macht?
Naja, ich sag mal, man muss schon aufpassen, das glaube ich, das machen die Menschen in Sachsen-Anhalt auch ein bisschen differenzieren. Also ich finde das jetzt nicht in Ordnung, dass man sagt, die Parteien oder die CDU oder ich sag mal, ich habe ja hier...
Wir haben ja über das konkrete Beispiel CDU jetzt gerade gesprochen.
Naja, auf Bundesebene ist das tatsächlich jetzt so gewesen, dass man... Da 2022 waren, glaube ich, die Aussagen dann, die Sie eingespielt haben zu heute. Das muss am Ende auch der Bund kommentieren. Ich sage Ihnen, man kann auch anders und klarer Politik machen. Das machen wir hier im Land. Und deswegen meine Aussage, dass man es nicht wirklich alles über einen Kamm scheren sollte. Die Menschen hier im Land sagen mir schon, dass es spürbar eine andere Politik ist in Sachsen-Anhalt als das, was im Moment und auch in der Ampel in Berlin erlebt haben.
Aber die Menschen in diesem Land haben zur Bundestagswahl zu 50% populistische Parteien gewählt, Alternative für Deutschland und Bündnis Sarah Wagenknecht. Was ist der Grund dafür, dass so viele ihrer sachsen-anhaltischen Bürger offensichtlich sagen, mit den Parteien der Mitte, CDU, SPD, FDP, Grüne, die nur auf ein Drittel der Stimmen in Sachsen-Anhalt gekommen sind, will ich eigentlich...
Sie waren halt unzufrieden.
Das ist aber warum?
Ja, weil sie halt die Lösungen, die sie für ihre Zukunftsthemen erhofft haben, sich nicht, die haben sie halt nicht bekommen. Ja, ich sag mal, und das muss man einfach akzeptieren. Das mache ich auch regelmäßig, wenn ich in Berlin bin, weil man dann manchmal fragt, warum ist der ganze Osten so schwierig und was ist denn da los mit den Menschen? Und ich bin da echt verärgert manchmal, wie man über uns redet. So nach dem Motto, wir bräuchten Nachhilfe in Demokratie oder was auch immer. Im Gegenteil, ich sag mal, die Menschen haben ja viel mehr mitgemacht als die Menschen in Westdeutschland in den letzten Jahren manchmal. Ne? Gerade in den 90er Jahren, als man arbeitslos war und als man sich wieder hochkämpfen musste. Und jetzt ist einfach hier eine Angst da, wie geht das weiter? Und man muss vielleicht dann auch versuchen, stärker zu differenzieren und sehen, dass diese Lösungen, die von diesen populistischen Parteien, die Sie angesprochen haben, die haben ja keine Lösungen. Welche Lösungen haben die denn? Die sagen, wir wollen wieder Öl aus Russland, ja, das kriegen wir aber morgen nicht. Die haben Donald Trump hochleben lassen. Die AfD reist da nach New York, auch die AfD Sachsen-Anhalt, und unterstützt die Trump-Partei dort und sagt, das ist genau der richtige Weg. Und wer hat das denn jetzt mit zu verantworten, dass die Preise an den Zapfsäulen so hoch sind? Das ist die Politik von Donald Trump, der keinen Ausweg dort hat im Nahen Osten, der da letzten Endes sich entschieden hat, anzugreifen, aber keine Idee hatte, wie kommt man raus aus dieser Situation. So, das ist also das, was wir kriegen mit der AfD, nämlich diese Trump-Politik. Ja, vielen Dank. Das heißt, auch die haben keine Lösungen. Und das ist im Moment unser Thema, was wir in Sachsen-Anhalt erleben, was wir in Deutschland erleben, dass diese populistischen Parteien trotzdem Zulauf haben, weil einfach insgesamt scheinbar auch bei den Parteien der Mitte unterstellt wird, dass sie Lösungen für die Zukunft nicht haben. Und deswegen bin ich im Moment auch sehr, sehr verärgert und ein Stück weit auch angefressen, dass das, was aus Berlin kommt, nicht die endgültigen Lösungen sind, die wir eigentlich für unser Land brauchen.
Darf ich Sie da kurz fragen? In Brandenburg war es ja so, dass Dietmar Woidke gesagt hat, Dankeschön, ihr könnt quasi hinter der Stadtgrenze bleiben von Berlin. Also das Bundeskabinett muss nicht kommen, um zu helfen. Ist das bei Ihnen ähnlich, die Stimmungslage gerade?
Nein, so ist das nicht. Denn ich habe ganz viele Themen, wo ich natürlich auch die Zusammenarbeit mit Berlin brauche. Und wissen Sie, ich wäre ja als Ministerpräsident an der falschen Stelle, wenn ich nicht versuchen würde, meinen Einfluss auch in Berlin geltend zu machen. Also ich breche doch jetzt hier nicht die Zelte ab und sage, mit euch rede ich nicht. Wir haben im Moment Projekte, auch Investitionsprojekte, die für Sachsen-Anhalt wichtig werden könnten, wo ich Berlin brauche. Ich möchte mich ganz intensiv auch bei der Rentendebatte einmischen, die jetzt ja in den nächsten Monaten starten wird, weil die Rentner in Sachsen-Anhalt anders zu bewerten sind als vielleicht in Westdeutschland. Ja, und also anders zu bewerten meine ich, das muss ich kurz erklären, dass bei uns fast jeder ausschließlich vom Staat die Rente bekommt und keine Betriebsrente hat und so. Und warum soll ich da die Zelte abbrechen? Dann wäre ich doch ein schlechter Ministerpräsident. Ich möchte hier für meine Menschen, für meine Bürger in Sachsen-Anhalt auch meine Stimme in Berlin erheben.
Was ist denn da Ihre, also inwiefern würden Sie denn Ihre Stimme da gerne erheben? Weil ich habe das auch gelesen und habe gedacht, meine Güte, das ist ja hier, also dass die Ostrentner jetzt quasi noch eine private Absicherung machen sollen. Es gibt ja gerade eine relativ aktuelle Statistik vom Bundesamt für Statistik, dass zum Beispiel der im Westen 17% mehr Bruttoverdienst als im Osten sind. Also da fängt es ja schon an, ja? Also wenn wir wenn es um das Einkommen geht und die Rente, was sind denn da Ihre Vorschläge? Wie kann man denn das
Man muss ein bisschen differenzieren auch hier wieder. Erstmal geht es um die Rentner, die schon in Rente sind, die sich auch um ihre Rente keine Sorgen machen brauchen, aber wo man halt wissen muss, die haben halt in der Regel keine Betriebsrente, wie es halt möglich war, in Westdeutschland aufzubauen. Das Zweite ist, die Menschen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen, auch in den nächsten 10 Jahren, die haben jetzt überhaupt keine Möglichkeit mehr, so viel noch anzusparen, wie man manchmal in den Medien so hört, so nach dem Motto, die sollen doch einfach noch irgendwelche Aktienfonds oder sonst was kaufen. Mhm. Das geht, Sie haben es gesagt, auch aus Gehaltsgründen nicht, aber auch aus Zeitgründen nicht. Das ist genau dieser Punkt, den ich anspreche. Da muss man einfach darauf Rücksicht nehmen. So, und natürlich, das verstehe ich auch, wenn man jetzt junge Menschen sieht, die ins Arbeitsleben einsteigen, dass man da andere auch Modelle aufbauen muss, dass die auch nicht nur die staatliche Rente als Basis nehmen, sondern auch noch sich privat vorsorgen, wenn es möglich ist. Da können wir ja drüber reden. Dann haben wir natürlich die Thematik der Gehälter. Die sind ja nicht nur in Sachsen-Anhalt niedriger als in München, sondern vielleicht auch in Thüringen, Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. Das muss man halt sehen. Und das sage ich ja, dafür braucht es eine starke Stimme aus Sachsen-Anhalt, der jemand auch wie ich, der dort Einfluss hat, dessen Stimme auch gehört wird. Und deswegen breche ich ja nicht die Zelte nach Berlin ab, auch wenn ich mit einzelnen Entscheidungen der Bundesregierung in den vergangenen Tagen nicht immer zufrieden war.
Vor 14 Tagen saß auf Ihrem Stuhl Armin Willingmann. Der sagte ungefähr das Gleiche wie Sie. Wir reden mit Engelszungen auf die Kollegen in Berlin ein, was Maßnahmen gegen die hohen Preise angeht. Aber es kommt nichts. Es dauert viel zu lange. Sie sagen die starke Stimme aus dem Osten. Warum werden denn die starken Stimmen aus dem Osten bislang nicht gehört?
Na doch, also muss ich jetzt widersprechen, weil ich sag mal, wir haben ja hier auch gefordert, diesen Tankrabatt, den wir eben diskutiert haben, wo viele gesagt haben, der wird nicht kommen oder der ist der falsche Weg. Und am Ende ist es ja gekommen. Also kann man schon sagen, dass der Einfluss, es waren ja 3 Ministerpräsidenten mit Michael Kretschmer, mit Mario Vogt und mit mir, die das sehr offensiv auch nach außen getragen haben aus diesen Flächenländern im Osten. Also das ist schon, wenn man das so sehen will, ein Erfolg, dass irgendwie auch gehört werden. Und ich sitze im Präsidium der CDU und genauso wie andere hier versuche ich da wirklich entsprechend den Einfluss geltend zu machen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht gehört werde. Im Gegenteil, man merkt das schon. Und Das ist aber ganz normal. Ja, es gilt ja anderen auch, dass man da versucht, Einfluss zu nehmen und mal klappt es mehr, mal weniger. Ich bin aber im Moment gar nicht so unzufrieden. Es gibt einzelne Bereiche, jetzt mal weg von dem Energiethema vielleicht auch, wo wir in den letzten Jahren mit unserem Einfluss was Gutes für Sachsen-Anhalt in Berlin erreicht haben.
Anja, deckt sich das mit deinen Erfahrungen? Der starke Osten wird in Berlin gehört?
Ja, ich habe Ihnen gerade zugehört und wollte jetzt nicht so unhöflich sein, aber tatsächlich ist es ja so, dass in der CDU, wenn man da mit jemandem aus dem Landesverband NRW oder so spricht, die lächeln dann und schweigen. Ne? Also das, ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass einfach ein Wahljahr ist. Ja, also dass Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern dieses Jahr anstehen und irgendwie, wenn man es noch dazu zählen möchte, Berlin. Und dass das deshalb sozusagen einfach gar nicht geht, ist zu überhören. Wo ich Ihnen aber recht geben möchte, auch nochmal wegen des Tankrabatts, natürlich ist es ein Unterschied, ob der CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt sich dafür einsetzt oder ob gegebenenfalls nach dem Wahltag in Sachsen-Anhalt sich Ulrich Siegmund an die Bundesregierung wenden würde. Ja,
also, gar nicht,
ist ja klar. Das, genau. Also insofern, da finde ich, haben Sie total einen Punkt. Aber ich glaube, also ich finde es super, ja, bitte seien Sie unbedingt selbstbewusst, aber ich glaube, dass das tatsächlich in der CDU nicht so eine, wenn wir kein Wahljahr hätten, wäre es nicht so.
Ja, da will ich Ihnen noch, dann nenne ich Ihnen jetzt doch mal ein Beispiel, außerhalb des Wahljahres.
Unbedingt, ja.
Sehr gut, da kann man ja auch ein bisschen was noch aufgreifen und zukünftig drüber berichten. Das Thema Gasspeicherumlage, das ist für unsere chemische Industrie hier überlebenswichtig gewesen. Meinen Sie, da hat irgendjemand Interesse gehabt, das umzusetzen? Keiner hat das. Und Rainer Haseloff und ich haben das wirklich sehr hart in Berlin durchgesetzt. Ich weiß noch genau, ich werde jetzt keine Details nennen, aber in welchen Sitzungen das passiert ist. Und wir haben auch klar mit den Konsequenzen über die Konsequenzen gesprochen, wenn uns da nicht geholfen wird. Und das hat gezeigt, Haseloff war damals noch Ministerpräsident, ich war Wirtschaftsminister, dass wir auch Einfluss haben. Das hat beispielsweise SKW Piesteritz wirklich enorm geholfen. Das ist ein Beispiel. Das zweite Thema, sage ich Ihnen auch, im Bereich chemischer Industrie, dass die Chemieparks jetzt von dem Industriestrompreis profitieren können. Das hat man uns jahrelang gesagt, das geht nicht und das macht Brüssel nicht mit. Und wir haben es hinbekommen. Also das heißt, unser Einfluss ist schon da. Und schauen Sie, ich habe am Ende die gleiche Stimme wie Henrik Wüst, Markus Söder oder Boris Rhein. Ja, ich bin ein Ministerpräsident wie die anderen auch. So, und sicherlich habe ich weniger Bevölkerung im Hintergrund, aber ich habe 4 Stimmen im Bundesrat. Die großen Länder haben halt 6 Stimmen. Okay, das sind 2 Stimmen mehr, aber theoretisch, wenn sie es im Verhältnis setzen müssten, wären es ja viel mehr. Das heißt, wir haben schon Einfluss, wenn man es machen will. Und das Allerwichtigste ist, dass die Menschen von Brüssel an bis Berlin wissen, dass man auch auf einen Sven Schulze nicht nur deshalb hören sollte, weil er irgendwie vielleicht sich mal laut zu Wort meldet, weil eine Wahl ansteht, sondern weil ich in der Regel das, was ich sage, auch gut substanziell untersetzen kann. Ich komme da nicht hin nach Berlin und sage, macht mal irgendwas, sondern ich habe in der Regel immer den Anspruch, dass ich auch einen Vorschlag bringe und das ein oder andere Mal hat das auch schon sehr gut für meine Heimat Sachsen-Anhalt geklappt.
Wenn wir das ganz kurz für unsere Hörerschaft nochmal klarziehen, also die Gasspeicherumlage ist abgeschafft worden und wird inzwischen vom Bund übernommen, richtig? Habe ich das so grob gesagt? Richtig so gesagt? Also den Verbraucherinnen und Verbrauchern abgenommen und gut.
Kommen wir zu Ihrer Biografie, Herr Schulze. Sie sind 46, aufgewachsen in Heteborn am Rande des Harzes. Diplom-Wirtschaftsingenieur, haben als Projektingenieur bei 2 mittelständischen Maschinenbauunternehmen gearbeitet. Später als Vertriebsleiter sind Sie 2014 ins Europaparlament gewählt worden. Daher kennen wir uns auch, weil wir uns in Brüssel und Straßburg immer mal wieder über den Weg gelaufen sind. Sie waren unter anderem Vizepräsident des Verkehrsausschusses im Europaparlament, bevor Sie vor 5 Jahren Wirtschaftsminister hier in Sachsen-Anhalt wurden und eben Ende Januar Ministerpräsident, nachdem Rainer Haseloff seinen Sessel dann doch noch geräumt hat. Wie hilft einem so ein Leben in den Institutionen der EU für die Arbeit hier?
Also das ist eine gute Frage, aber ich will sagen, es hilft mir etwas anderes viel mehr. Das ist das, was ich vor meiner politischen Karriere hatte, nämlich der Weg in der Wirtschaft. Ich bin ja nach dem Studium und ich höre noch zu den jungen Politikern, die halt das Studium erfolgreich abgeschlossen haben, bevor sie dann irgendwas anderes gemacht haben, habe ich halt viele Jahre, insgesamt 7 dann ganz aktiv als Ingenieur gearbeitet, war Vertriebsleiter eines Maschinenbauunternehmens mit 150 Mitarbeitern, hatte da wirklich sehr, sehr viel auch Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. So, und dann kam natürlich die Möglichkeit für Brüssel zu kandidieren, der Kandidat oder der beziehungsweise der Abgeordnete für ein ganzes Bundesland, für seine Heimat zu sein. Das war schon sehr spannend. Und was ist für mich heute wichtig? Das sind die Kontakte, die ich habe. Als ich gewählt wurde, wer sich da alles gemeldet hat aus ganz Europa, manche habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Das heißt, man hat diese Kontakte, die wichtig sind. Wenn wir gerade über Zertifikatehandel sprechen, ETS, ja, da kann ich natürlich irgendwelche Briefe an irgendwelche Kommissionsmitglieder schreiben oder ich habe halt die Telefonnummer und rufe die an und sage, pass auf, wir müssen reden. Der Kollege Hansen, das ist der Agrarkommissar, der war vor kurzem hier in Sachsen-Anhalt, weil wir uns persönlich gut kennen, weil ich gesagt habe, ich will dir das mal hier zeigen, was hier gerade passiert in meiner Heimat, damit du das auch nochmal plastisch auch siehst. So, und in Berlin das Gleiche. Das heißt, dieses Netzwerk ist das Allerwichtigste, was ich bieten kann diesem Land. Das ist so wichtig, wenn ich gerade mit Investoren spreche. Es kommt so häufig vor, dass das Unternehmen sich für Sachsen-Anhalt entschieden haben, weil sie gesagt haben, Herr Schulze, wir brauchen auch dann Ihre Unterstützung in Berlin, in Brüssel, weil wir das und das noch geregelt haben müssen. Und das hilft uns enorm. Ja, das ist, ich weiß, dass manchmal gelächelt wird, wenn es heißt, der Schulze sagt immer, er hätte 5000 Telefonnummern und sein Wettbewerber von der AfD hat 500.000 Follower bei Social Media. Ja, das ist so. Aber wenn es tatsächlich um meine Arbeit geht, und das ist die als Ministerpräsident, das ist gerade mein Hauptanliegen, dann hilft mir das enorm, was ich da aufgebaut habe.
Kaum sind Sie aber einige Jahre im Amt, da mussten Sie schon eine der größten Pleiten der deutschen Investitionsgeschichte hinnehmen. Der Chipkonzern Intel wollte für bis zu 30 Milliarden Euro hier ein riesiges Werk vor den Toren von Magdeburg bauen. Die Hoffnungen waren genauso riesig. Die Erschließungsarbeiten, die liefen auf Hochtouren, alles war vorbereitet. Da kommt die Botschaft dann aus den USA. Wird alles nichts? Wie erholt man sich von sowas?
Naja, ich sag mal, es kommt immer darauf an, wie man das betrachtet. Es ist erstmal nicht so, dass hier, weil Sie von Pleite reden, es ist niemand irgendwo entlassen worden oder was auch immer. Es war für uns das allererste Mal, dass wir es geschafft haben, dass ein so großer Konzern sich final dann für Sachsen-Anhalt entscheidet. Ich weiß nicht, viele Hörer kennen vielleicht noch die Zeit, als BMW mal gesucht hat, die sind dann nach Leipzig gegangen, ja, und andere auch. Und es ist ja nicht nur Intel, wir haben ganz viele andere Investitionen hierher geholt. In der Zeit, als ich Wirtschaftsminister war, haben wir, wenn man es mal zusammenrechnet, in diesen 4,5 Jahren so viel Investitionen in das Land geholt und groß gemacht wie noch nie in der Zeit davor. Und natürlich wäre Intel das die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Und es lag auch nicht an Sachsen-Anhalt, es lag ehrlich gesagt auch nicht an der Bundesregierung, auch nicht an der Ampel. Es lag am Ende daran, dass der Konzern große Herausforderungen hat selber, dass seine Werke nicht ausgelastet sind, weder in Europa noch in den USA. Und am Ende auch, dass Donald Trump gesagt hat, Amerika first. Dieser Donald Trump, den andere hinterherlaufen, hat gesagt, ihr geht nicht nach Deutschland. Punkt, aus, Ende. So, und damit war dieses Projekt an der Stelle tot. Aber ich freue mich beispielsweise, dass im Rahmen dieses Projektes sich andere Unternehmen entschieden haben, nach Sachsen-Anhalt zu kommen, und die sind hier geblieben. Wir haben das Unternehmen Mercury, das ist ein Unternehmen sicherlich von einer Investitionssumme nicht mal ansatzweise so wie Intel, aber es sind halt auch ein guter zweistelliger Millionenbetrag. Die haben gesagt, Herr Schulze, wir bleiben bei Ihnen, weil es uns hier richtig gut gefällt. Das ist der richtige Standort. Die wären ohne Intel gar nicht gekommen. Wir haben Daimler Truck hierher geholt, mehrere 100 Millionen Invest. UPM 1,3 Milliarden Invest. Alles in der gleichen Zeit passiert. Das heißt, in Sachsen-Anhalt ist richtig viel vorangegangen und man darf nicht immer nur das auf Intel reduzieren. Das war für uns natürlich oder wäre eine gute Chance für Europa gewesen. Und am Ende passiert das auch mal, dass ein Unternehmen sich von einer Investition zurückzieht. Schlimm wäre es gewesen, wenn der Grund Sachsen-Anhalt oder Deutschland oder Europa gewesen wäre. Der Grund lag aber in den USA.
Gleichwohl, die Chemieindustrie, der geht es wirklich schlecht. Wir haben den Fall Domo Chemicals. Ja. Auch da mussten Dutzende Millionen erstmal in die Hand genommen werden, um das Ding überhaupt am Laufen zu halten, damit es überhaupt weitere Investitionen geben kann.
Ja, stopp, da muss ich Ihnen jetzt widersprechen, weil das darf auch nicht falsch stehen bleiben. Wir hatten die Situation, dass das Unternehmen quasi Insolvenz angemeldet hat am ersten Weihnachtsfeiertag und kein Geld mehr auf den Konten war. Das ist ein Chemieunternehmen, ein Chemiebetrieb kann man nicht so eben abschalten. Und dann war es die Vorgabe.
Wenn er einmal aus ist, ist er quasi aus.
Nee, es ist eine Gefahr war im Verzug, das war eine Gefahrenabwehr. Das heißt, es ist nicht nur, dass er einmal aus ist, ist er aus, sondern es hätte zu einer Umweltkatastrophe kommen können in einem sehr großen Ausmaß. Und deswegen haben die Behörden angeordnet, dass die per Ersatzvornahme der Weiterbetrieb durchzuführen ist. Und dann bedeutet das natürlich, dass die Lieferanten, die Medien da zur Verfügung stellen, sagen, okay, dann muss das ja jemand bezahlen. Und wenn das die Behörden anordnen, dann ist es am Ende erstmal der Staat, der das bezahlen muss. So auf niedrigem Niveau, das Niedrigmöglichste. Aber das hing damals auch damit zusammen, dass halt die Temperaturen nicht die waren, dass man das hätte runterfahren können. Es waren Minusgrade und. Also das war schon eine schwierige Situation. Und in der Zeit ist es gelungen, natürlich auch mit Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt. Das hat der Insolvenzverwalter ja gesagt, das haben die neuen Investoren gesagt. Ich habe das persönlich auch auf meinem Schreibtisch gehabt, dieses Thema permanent auch mit den Leuten in Kontakt gewesen, dass wir eine Lösung für dieses Unternehmen gefunden haben. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Sachsen-Anhalt ist niemals, hätten wir auch nie machen dürfen, da irgendwie finanziell eingestiegen. Wichtig ist, es ist eines der wichtigsten Unternehmen für Sachsen-Anhalt, für die Chemie. Hier Domo mit 500 Mitarbeitern. Ich finde es manchmal auch spannend, wie gerade die AfD und ihre Unterstützer jetzt so tun, als wäre das eine Katastrophe oder ist es eine Katastrophe, dass dieses Unternehmen weiter existiert. Die hätten sich doch am allermeisten gefreut, wenn das Unternehmen pleite gegangen wäre.
Es geht um 500 Arbeitsplätze, ja. Ich wollte Sie noch mal fragen, weil...
Eigentlich sogar um mehr. In jedem Arbeitsplatz der chemischen Industrie hängen noch vier weitere. Das sind tausende Arbeitsplätze. Und wenn das nicht funktioniert, was jetzt passiert, dann ist der gesamte Chemiepark in Schieflage. Das sollte man mal nicht unterschätzen. Das bedeutet für ganz Deutschland, ganz Europa, dass wesentliche Grundstoffe nicht geliefert werden müssen. Das sind immer kausale Ketten, die man einfach mal teilweise ausblendet. So, und das ist im Moment übrigens meine Hauptaufgabe als Ministerpräsident, dass wir das, was wir aufgebaut haben, dort, wo es erhaltenswert ist, auch erhalten können. Da arbeite ich jeden Tag für. Ich habe von früh bis spät mein Telefon am Ohr. Ich bin bei den Unternehmen vor Ort, ich bin bei den Menschen vor Ort, weil wir jetzt diese Talsohle gemeinsam hinbekommen müssen. Die haben wir nicht zu verantworten, aber ich bin überzeugt, weil auch die Zeichen positiv sind in der Zukunft oder auch für die Zukunft. Wenn wir da rauskommen gemeinsam, dann wird es ja wirklich den Weg geben, dass wir dahin kommen, wo ich Sachsen-Anhalt sehe, nämlich mittelfristig auch im vorderen Drittel der Bundesrepublik Deutschland.
Nochmal einen Schritt zurück zu Intel. Ja. Da waren Sie ja Wirtschaftsminister. Jetzt mal unter uns, ja, uns hört ja hier keiner zu. Haben Sie da in die Tischkante gebissen? Also ich meine, da muss doch irgendwann mal so ein Tag gewesen sein, wo klar wird, das wird jetzt wirklich nichts. Das muss doch, also Sie müssen sich jetzt hier nicht, Sie sind der Ministerpräsident und müssen die Fahne hochhalten. Aber wie ist dieses Gefühl, wenn man alles vorbereitet hat, ja? Alles ist bereit und dann ist die Weltlage so und plötzlich, zack, ist das Ding ausgeträumt.
Und das war nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen eine riesige Enttäuschung, weil wir Tag und Nacht dafür gearbeitet haben. Und weil das, wissen Sie, dieser Stolz, den wir jetzt hier in Sachsen-Anhalt haben konnten, dass die sich für Sachsen-Anhalt entschieden haben. Die hatten knapp 100 Standorte, die sie hätten nehmen können. Und sie sind nach Sachsen-Anhalt gekommen. Nicht, weil wir in der Lage waren, den irgendwo andere Rahmenbedingungen zu geben. Die Fördermittel, die sie bei uns bekommen hätten, die aus dem Bund kamen, die hätten sie 1:1 in Bayern auch bekommen. Ja? Und das war natürlich damals echt ein Schlag für uns. Aber gleichzeitig, ich bin ja Ingenieur, ich weiß auch um die Auswirkungen. Wir haben damit einen der wichtigsten, sag ich mal, Produzenten für die Chips, die wir für die Zukunft brauchen. Das sind für KI-Technologie brauchen wir Chips. Die sind halt anders als das, was in Dresden produziert wird, von der Größe her. Die sind kleiner gleich 3 Nanometer. Das kommt jetzt nicht nach Europa. Das heißt, ich weiß doch jetzt schon, dass das ein Problem ist für die ganze Europäische Union. So, und das hat mich fast noch ein bisschen mehr gewurmt. So, am Ende des Tages natürlich, ich sehe ja parallel, was wir trotzdem aufgebaut haben hier. Und wir haben hier am Ende ein Filetstück mit dem Hightech-Park. Ich bin froh, dass wir damals Entscheidungen so getroffen haben, wie wir sie getroffen haben, dass wir jetzt auch nicht irgendwo da in ein Risiko eingegangen sind oder was auch immer, was nicht überschaubar war. Ja, natürlich wäre es super gewesen für uns, für unsere Heimat. Ich habe mich natürlich auch geärgert.
Sie haben das Kürzel AfD schon mehrfach genannt. Dann holen wir den blauen Elefanten noch jetzt tatsächlich auch hier in den Raum. Sie kennen die Umfragen. Die AfD führt in den Umfragen haushoch vor der CDU irgendwas 37, 38, 39 zu Mitte, Ende 20 bei dem Verhältnis. Wir wissen auch, das hat uns Frank Staus, der Wahlkampfmanager, der viel für die SPD gearbeitet hat, auch gesagt, Landtagswahlen, die Menschen interessieren sich 4, 6 Wochen vor der Wahl am Ende dafür und treffen ihre Entscheidung, schmeißt alle Umfragen weg, die ihr jetzt schon habt. Trotzdem, dieser Abstand ist ja auch da, aus meiner Sicht, eigene Fehler ihrer Partei, die die CDU in diese Lage gebracht haben, die quasi wie so ein Mühlstein ja am Hals der CDU hängen. Dieser Stein hat einen Namen, nämlich Rainer Haseloff, waren es einerseits die großen Erfolge, zieht er sie jetzt nach unten. Der hat sich ja regelrecht, Sie können gleich widersprechen, an sein Amt geklammert. Im vergangenen Sommer hat er noch das wiederholt, was er immer gesagt hat, ich mache die ganze Legislaturperiode, ich gebe Ihnen, also Ihnen, Sven Schulze, keine Chance, sich als Ministerpräsident zu profilieren. Den Satz hat er so nicht gesagt, aber das war ja die Konsequenz daraus. Er hat es dann wieder und wieder wiederholt. Im Dezember, so hört man, haben sie sich dann mit ihm zusammengesetzt. Am Ende, ob das jetzt ein Beknien war, was auch immer, ging es dann darum, dass frischer Wind entsteht. Wie problematisch war dieser Fehlstart?
Nein, Fehlstart würde ich das echt nicht nennen. Ich sage mal, natürlich kann man immer die Frage stellen, wann ist für etwas der richtige Zeitpunkt. Und ich glaube, dass wir damals im Sommer auch richtig gehandelt haben. Es kann man muss ja so ein bisschen die Kausalkette sehen. Danach gab es zwei Parteitage, wo sich die Partei mit enorm großer Mehrheit hinter mich gestellt hat und auch ein Zeichen gesetzt hat und gesagt hat, jawohl, diese Entscheidung von Rainer Haseloff, mich vorzuschlagen, die unterstützen wir als Partei auch sehr stark. Wir haben dann die Situation gesehen, dass sich die Welt auch weiter verändert hat. Und ich persönlich, für mich ist es wichtig, dass die Menschen mich jetzt als Ministerpräsident erleben können, weil ich das Ziel habe, viele Jahre Sachsen-Anhalt weiterzuentwickeln.
Aber warum ist das dann so schwierig, dass das jetzt erst im Januar passiert?
Naja, da gehört ja schon ein bisschen mehr dazu, die Koalitionspartner und andere auch. So, und ich glaube, dass dieser Weg, den Menschen zu zeigen, passt auf. Hier ist Sven Schulze, natürlich auch Armin Willigmann, Lydia Hüskens, das ist das Team, was hier im Moment Sachsen-Anhalt führt und was auch den Anspruch hat, das nach dem 6. September zu machen. Das war schon nochmal wichtig. Ich schaue jetzt nach vorn. Sicherlich hätte man in der Vergangenheit manches auch anders gestalten können, aber das ist jetzt Vergangenheit. Wir müssen nach vorn schauen, wir haben hier hinter unsere Arbeit zu machen und das, was ich an Rückmeldung kriege aus der Bevölkerung, zeigt ja auch, dass ich wieder eine Aufgabe übernommen habe, wo man sagt, das macht er gut, das macht er vernünftig, das macht er in unserem Interesse und in unserem Sinne. Und mir macht es gerade verdammt viel Freude, auch in schwierigen Zeiten Ministerpräsident meiner Heimat zu sein, für die Menschen zu arbeiten. Und deswegen schaue ich jetzt nach vorn.
Wir hatten am Anfang die Energiepreise, wie man sie senken soll, wo Friedrich Merz 2022 das Gegenteil von dem gesagt hat, was er dann heute gemacht hat. Wir haben die Sonderschulden zur Investition in die Infrastruktur, weil die CDU auch genau gegenteilig dagegen. Dann haben wir jetzt eben gehabt die Entwicklung hier in der sachsen-anhaltischen CDU, wo der Ministerpräsident immer erklärt hat, er bleibt bis zum letzten Tag. Und für die AfD ist es natürlich ein gefundenes Fressen, muss man ja so sagen. Hören wir doch mal den Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund, der saß vor 3 Monaten auf ihrem Stuhl. Und der sagte uns hier im Wahlkreis Ost das Folgende.
Ich meine, ich verstehe das wirklich aus menschlicher Perspektive überhaupt nicht, wie man sowas machen kann, weil dieses Versprechen, ich bleibe bis zum Ende der Legislaturperiode euer Ministerpräsident oder der Wähler zumindest, das hat er nicht nur 2021 bekräftigt, das hat er ja vor 4 Monaten nochmal explizit untermauert, um es dann jetzt doch zu brechen. Also was ist denn das für eine Glaubwürdigkeit?
Eine Katastrophe oder was?
Naja, ich finde, wir müssen einfach in der Politik, und dazu zähle ich auch mich selbst, dazu zähle ich alle Politiker, einfach wieder glaubwürdig werden. Ja, ich meine, man kann doch nicht jedes Mal genau das Gegenteil von dem machen, was man vor Wahlen angekündigt hat. Deswegen wollen wir auch diese 45% plus X hier haben, weil ich halt keine Kompromisse machen möchte, weil ich dem Wähler das nach der Wahl geben möchte, was er gewählt hat und nicht jedes Mal mich hier irgendwie verbiegen möchte für irgendwelche Machtkonstellationen.
Herr Scholz, können wir uns vielleicht darauf verständigen, es ist nicht ganz einfach, dagegen zu argumentieren, wenn man in der CDU ist?
Also ich musste gerade echt mich wundern, Sie haben ja gesagt, das ist vor einigen Monaten gewesen, dass das der Ulrich Siegmund war, der hier von Glaubwürdigkeit redet, der den größten Vetternwirtschaftsskandal zu verantworten hat, den Sachsen-Anhalt, den Deutschland jemals erlebt hat, der seinem Vater einen Job im Bundestag besorgt hat, der fast 100.000 Euro Jahresgehalt bekommen hat, dessen Geschäftsführer, parlamentarischer Geschäftsführer, seiner Verwandtschaft, auch Mitgliedern seines Fußballvereins Jobs in Höhe von 400.000 pro Jahr beschafft hat. Und das ist Glaubwürdigkeit. Also ich sag mal, da muss der Siegmund echt aufpassen, was er sagt. Am Ende des Tages ist es wichtig, da haben Sie recht, dass man klar kommuniziert, was man will. Und Rainer Haseloff hat sich entschieden, zurückzutreten. Und ich habe mich entschieden, dann zu kandidieren. Und gewählt wurde ich im Landtag von einer ganz klaren Mehrheit. Das ist übrigens lange nicht mehr passiert. Also das heißt, auch dieser Rückhalt habe ich. Im Übrigen haben alle Abgeordneten der regierungstragenden Fraktionen mich unterstützt. Und noch Unterstützung aus der Opposition gab es auch. Also mehr kann man gar nicht mehr machen, um zu zeigen, hier ist dieser Generationswechsel geglückt, was auch die Unterstützung im Landtag angeht. Und am Ende entscheidet ja der Landtag, wer Ministerpräsident ist. Ja. So, und jetzt geht es darum, jeden Tag meine Arbeit gut zu machen. Und das, was ich von der Bevölkerung als Rückspiegelung bekomme, ist, dass man sagt, jawohl, der Junge hängt sich rein, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich halt ein paar Jahre jünger bin als Rainer Haseloff. Und das ist das, was für mich jetzt zählt. Und ich habe einfach die Zeit nicht und die Muße nicht, über Jahre hinweg nach hinten zu schauen, auch nicht für Dinge, die ich nicht in Verantwortung hatte, irgendwo in Verantwortung genommen zu werden, sondern für mich und für meine Heimat Sachsen-Anhalt muss es jetzt nach vorne gehen.
Ich muss mal einwerfen, Malte, der guten Ordnung halber, dass ich auch, da bin ich bei Ihnen, Herr Schulze, ich glaube, dass das den Wählerinnen und Wählern gar nicht so wichtig ist, wie wir Medien das oder auch Ulrich Siegmund das genommen haben. Ich denke, das ist also auch im Sinne von Frank Staus, die Politikerinnen und Politiker, die sollen mal ihre Angelegenheiten regeln und dann 1 bis 1,5 Monate vor der Wahl gucken wir genauer drauf, schauen wir uns die Ergebnisse an. Ich glaube, dass wir das auch ein bisschen zu hoch gehängt haben in den Medien, um ein bisschen selbstkritisch zu sein.
Naja, also ich will mal ein Beispiel nennen. Also ich, als diese Wahl war im Januar, da kamen schon ganz viele Medienvertreter, kamen halt alle aus Berlin in der Regel. Ne? Ich sag mal, die kennen halt Sachsen-Anhalt nicht so gut, wie sie das hier kennen, weil sie hier jeden Tag auch berichten und vor Ort sind. Da sollte ich ja schon erklären, wie es denn im zweiten Wahlgang aussieht, weil im ersten werde ich es ja sowieso nicht schaffen. Ja, und der zweite, ob das denn möglich ist, treten Sie denn im dritten überhaupt wieder an? So, und was ist denn passiert? Ein ganz anderes Ergebnis. Also man darf sich da auch nicht verunsichern lassen. So, und was die Wahlumfragen angeht, ich habe doch großes Verständnis, dass Menschen, die im Moment gefragt werden, wie würden sie wählen, dass die nicht mit wehenden Fahnen sagen, ja, die CDU oder die SPD oder die FDP. Jetzt geht es aber noch nicht darum, was am 6. September passiert. Am 6. September geht es darum, dass die Menschen entscheiden müssen, wie Sachsen-Anhalt sich weiterentwickelt. Nicht sagen, jetzt geht es einfach mal darum, eine Abreibung nach Berlin zu geben. Dann hat man am Ende vielleicht ein Zeichen Richtung Berlin gesetzt, aber Sachsen-Anhalt einen Bärendienst erwiesen. Darum geht es jetzt. Aber auch das ist wieder eine Thematik. Das geht nicht darum, zu sagen, jetzt bitte wählt die CDU, sondern schaut, was der zu Herrn Schulze macht. Seid ihr mit ihm zufrieden? Und wenn das der Fall ist, dann unterstützt ihn weiter. Und es ist auch die Wahrheit, das muss man auch sagen, ich bin der Einzige am Ende mit der CDU, der überhaupt in der Lage ist, diesen Wahlsieg der AfD zu verhindern.
Gut, aber der Preis könnte ja sein, dass SPD und FDP über die Wupper gehen und dann sitzen sie da.
Ja, die müssen natürlich auch um ihre Stimmen und ihre Wähler kämpfen.
Haben Sie Sorge, so, dass die das beide schaffen?
Naja, was heißt Sorge? Ich habe erstmal eine gute, wirklich gute Zusammenarbeit mit beiden. Und wissen Sie, wir haben ja auch Streitereien und zwar richtig, aber das machen wir intern. Und das ist auch meine Maxime, dass ich sage, Leute, die Menschen da draußen in Magdeburg, in Halle, in Zeitz, in Wittenberg, Wernigerode oder in Ahrensee, die haben noch ganz andere Probleme, als sich vielleicht mit irgendwelchen Stress hier, die Politik in Magdeburg hat, auseinanderzusetzen. Deswegen sorge ich dafür, dass sie die Sicherheit haben, hier wird vernünftig regiert durch mich als Ministerpräsidenten. So, und dann gucken wir am Ende. Ich glaube, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt schon sehr klug sind und genau wissen, was hier auf dem Spiel steht. Und es steht viel auf dem Spiel, nämlich all das, was wir hier aufgebaut haben. Darum geht es mir, dass wir das weiterentwickeln. Wir haben noch viel vor. Wir haben noch nicht alles geschafft, wir haben nicht alles richtig gemacht in der Vergangenheit, alle, die hier Verantwortung trugen, aber das heißt noch lange nicht, dass man hier das Land komplett von den Füßen auf den Kopf stellen sollte.
Wir müssen trotzdem noch eine Was-wäre-wenn-Frage abräumen, ja, die Sie immer gestellt kriegen. Gesetzt den Fall, es reicht für eine Koalition aus CDU, SPD und FDP, nicht, wonach es im Moment nicht mal im Ansatz aussieht. Könnten Sie sich vorstellen, die berühmte Linkspartei-Frage, mit der Linkspartei eine Regierung zu bilden?
Naja, ich habe das ja schon klar beantwortet, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass an meinem Kabinettstisch ein Minister der AfD sitzt oder eine Ministerin der Linkspartei. Und ich habe das ja vor 4,5 Jahren schon mal durch, 2021, da war ich Parteivorsitzender, musste ich die gleiche Frage stellen oder habe ich die gleiche Frage gestellt bekommen und am Ende hatten wir ganz andere Konstellationen, die möglich gewesen wären. Wir hätten haben natürlich ohne Linkspartei, ohne AfD eine Regierung aufgebaut. Und deswegen, jetzt warten wir mal die Wahl ab. Die Menschen sind sehr klug, die werden entscheiden, wie ich hier am Ende dieses Land weiter regieren soll, in welcher Konstellation. Und ich arbeite aber als allererstes erstmal für meine Ideen, für die Themen, die ich hier präsentiere. Und deswegen im Übrigen bin ich jetzt auch noch nicht im Wahlkampf, sondern ich bin hier als Kämpfer für Sachsen-Anhalt. Das gefällt manchen in Berlin aktuell nicht, auch manchen in Brüssel nicht. Aber ich bin dann am Ende ja derjenige, der die Stimme Sachsen-Anhalts erheben kann und das mache ich gerade.
Aber ich habe auch noch so eine kleine Schachfrage. Wir sind ja auch mit Schach, bin ich schon eingestiegen vorhin. Auch wenn Sie jetzt noch keinen Wahlkampf machen, sehen Sie natürlich, also sehen Sie ja die Perspektiven, nehmen Sie die in den Blick. Wenn jetzt, also FDP und SPD liegen so unter und an der 5%-Marke, ja, sehen Sie eine Möglichkeit als erfahrener Politiker, wie man Wahlkampf für die CDU machen kann und trotzdem den Wählern die parlamentarische Vielfalt schmackhaft machen kann? Also gibt's da, haben Sie da eine Idee? Weil das habe ich mich beim Blick auf die Umfragewerte gefragt.
Naja, ich glaube, beide Parteien gilt auch für die Grünen letzten Endes, die Sie jetzt genannt haben. Als Partei muss man immer dem Wähler einen Grund geben, warum man gewählt werden soll. So, und man muss ein Thema finden, warum die Wähler sagen, Mensch, das ist der Grund, warum ich jetzt möchte, dass diese Partei auch weiterhin im Landtag vertreten ist. Und ich, wissen Sie, da bitte ich auch um Verständnis. Ich bin Spitzenkandidat der CDU, ich bin ja Ministerpräsident natürlich auch. Und ich habe ausschließlich im Fokus, wie ich meine Partei mit meinen Themen auf die Zukunft ausrichte. Und ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht auch noch, das wollen die auch nicht, um andere Parteien kümmern. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Ideen für die Zukunft für Sachsen-Anhalt haben. Ich möchte den Menschen die Sicherheit geben, wenn ich das sagen darf noch, dass sie von klein an, also vom Kindergarten, wo wir eine gute Kindergartenbetreuung haben, über die Schulen hinweg, wo wir einiges verändern werden. Aber ich eines nicht machen werde, was die AfD vorhat, nämlich die Schulpflicht abschaffen und damit die ganzen ländlichen Schulen in Frage stelle und Eliten bilde. Und ich vor allen Dingen die mittelständischen Unternehmen weiter, so wie ich es als Wirtschaftsminister auch hatte, betreuen will. Und vor allen Dingen, das möchte ich auch nochmal sagen, dass die Generation, die dieses Land aufgebaut hat, die jetzt im Ruhestand ist oder in Ruhestand geht, dass die auch die Sicherheit hat, dass sie hier in Sachsen-Anhalt gut leben können, ihr Lebensamt verbringen können. Dafür stehe ich als Sven Schulze. Und das ist meine Mission für dieses Bundesland und dann später auch für den Wahlkampf. Und mich interessiert am Ende des Tages nur das und nicht, was andere Parteien machen.
Verstehe ich. Ich habe aber in Vorbereitung auf unseren Podcast heute auch nochmal, ich habe gelesen, dass Sie mit Ihrer Frau ein Interview gegeben haben, um Arbeitsteilung, Arbeit und Familie, Berufstätigkeit und so geht. Und da haben Sie so sinngemäß beide gesagt, dass eigene Aufgaben und eigenes Einkommen sinnstiftend für Ihre Beziehung sind. Würden Sie sagen, wir sind ja der Wahlkreis Ost, ist das ein typischer Ost-Move?
Na klar. Also wissen Sie, wie oft ich diskutiere mit Menschen in Westdeutschland, die das überhaupt nicht verstehen können, dass wir eine so tolle Kindergartenlandschaft haben, weil es aber bei uns nicht unüblich ist, dass man sein Kind nach dem ersten Jahr oder im ersten Jahr manchmal noch in die Kinderbetreuung gibt. Das machen wir ja nicht, weil wir irgendwie unsere Kinder nicht lieben, sondern weil das für uns zur Normalität dazugehört, aber weil es für viele auch wichtig ist, weil halt Mutter und Vater beide arbeiten gehen wollen und arbeiten gehen müssen. So, und unser Erfolgsrezept, meine Frau ist ja auch sehr, sage ich mal, erfolgreich in ihrem Leben, hat genauso wie ich auch ein Ingenieurstudium und wir haben Kinder zusammen. Für mich zählt das ganz wichtig dazu, dass jeder sich auch verwirklichen kann und dieses Modell finde ich halt nicht so zielführend, wo nur einer irgendwo arbeitet und die Frau am liebsten zu Hause am Herd bleibt. Wir würden das ja erleben, ne? Sag mal, wenn die AfD hier regieren würde, die wird die Schulpflicht abschaffen. Das Ziel ist also quasi, Vater soll arbeiten, die Mutter zu Hause bleiben und sich um Kinder kümmern. Das ist nicht mein Modell. Mein Modell ist, dass beide Partner, egal ob verheiratet, egal ob Mann oder Frau, sich selbst verwirklichen können. Und das ist so ein bisschen so, wie meine Frau und ich das auch vorleben.
Ja, ich muss ganz klar sagen, das gefällt mir. Schulze, ich will dir nicht um den Bart gehen, aber das hat mir gefallen. Das sind Töne, die hört man eher seltener im politischen Betrieb.
Naja, ich fand die Überschrift in dieser Zeitung, das war, ich darf ja keine Schleichwerbung machen, aber es war eine große deutsche Zeitung, die haben dann geschrieben, dann würde ich mich scheiden lassen, wo ich dachte, oh, was haben wir da wieder gesagt? Aber da ging es halt darum, dass meine Frau und genauso wie ich gefragt worden, was wäre denn, wenn einer der Partner das abverlangen würde? Das ist tatsächlich so. Und so bin ja, meine Eltern sind auch so groß geworden, meine Schwiegereltern auch. Und ich liebe das halt so an Sachsen-Anhalt. Wir sind halt Menschen, die anpacken, aber ich finde das hier so klasse, dass halt hier, dass es Normalität ist, dass halt nicht nur der Mann erfolgreich ist, sondern auch die Frauen. Und was haben wir einfach für tolle Frauen hier in diesem Land? Warum sollen wir das nicht weiter unterstützen?
Der katholische Westdeutsche ist in der Minderheit in dieser Runde, deshalb macht er jetzt einfach nur die Abmoderation. Herzlichen Dank an Sven Schulze, den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl am 6. September und Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Im Osten geht die Sonne auf. Das ist ein Talk-Format, in dem unsere Kollegen von Sport im Osten jeden Montag aufs Fußballwochenende zurückschauen. Auf das ostdeutsche Fußballwochenende selbstverständlich, von der Ostsee bis ins Erzgebirge, von der Regionalliga Nordost über die Kreisklasse bis zum Europapokal. Alles, was den Fußball-Osten bewegt. Und diesen Podcast hört ihr in der ARD Sounds-App. Den Link gibt es in den Shownotes. Und unseren Podcast Wahlkreis Ost in 14 Tagen wieder, unter anderem in der ARD Sounds-App. Herzlichen Dank und tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.